Guten Abend, ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Auch heute Abend, wir wollen Gott loben und preisen und Kinder Gottes sein und glücklich sein und sonnenstrahlend sein für den Heiland. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die neue Gelegenheit, auch jetzt unter dein Wort zu kommen, dein Wort zu hören, dir zu begegnen, dich zu berühren, dich zu erfahren. Segne alle, die hierher gekommen sind und die noch unterwegs sind. Du behütest und bewahrst sie. Amen. So, wir wollen singen, unseren Heiland loben und preisen. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Das ist der Gruß, wie der Herr Jesus nach Jerusalem eingeladen worden. Hosanna, dem Herrn in der Höhe. Wir singen und preisen Gott. Unter Kontrolle. Du hast alles in deiner Hand, auch den heutigen Abend. Und unsere Fragen, unser Leben, unsere Gesundheit, unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper, alles hast du unter deiner Kontrolle. König Jesus, sein wie du. Verändere uns durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, durch deine Gnade, o Herr. Halleluja.
Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ich darf kommen und vor dem Herrn treten, sein Angesicht schauen, ihn anbeten, ihn preisen, ihn rühmen. Halleluja. Und wir sind alle eingeladen in die Gegenwart Gottes. Heute haben wir ein gutes Thema. Der Satan, der Teufel, das Böse, das Negative und alles, was in diesem Paket reingehört. Sie müssen dich ziehen lassen. Let my people go. Das war die Botschaft, die Moses hatte an Pharao. Es gab keine Kompromisse. Da bleibt niemand zurück. Alle müssen mit. Sogar nicht einmal eine Klaue darf zurückbleiben. Und es geht um die Erlösung auch heute. Gott hat dich erlöst und nichts darf zurückbleiben. Keiner von deinem Haus, keiner von deiner Familie. Und das möchte ich hier heute auch den Beweis antreten, dass Gott dich erlöst. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Das gilt für alle Zeit und alle Ewigkeit. So, ich möchte euch einladen für morgen. Morgen früh haben wir Abendmahl und morgen haben wir auch das Thema hier, schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Wir werden so schnell verführt, wieder zurückzugehen. Wir werden langsam, wir werden müde, wir werden träge, wir werden lässig. Wir gucken zurück, was haben wir dort verloren in Sodom und Gomorra, was ist dort zurückgeblieben. Und der Herr Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. So, schau nicht zurück, ist die Botschaft. Dann sind noch die anderen Themen. Ich möchte euch auch dazu einladen, am Mittwoch haben wir hier Bibelstunde und Gottes Wort. Löse dich vom Geist des Mangels. Der Teufel versucht dich in Armut zu stürzen, in Minderwertigkeitskomplexe, in welche Probleme auch immer. Und du musst dich nicht an ihn halten. Und löse dich vom Geist des Mangels. Das ist also die Botschaft. Heute, Satan muss dich freigeben. Ob er es will oder nicht, ob es ihm passt oder nicht, ob er es einverstanden ist oder nicht, er muss es. Es ist ein Muss. Denn Satan hat in der Ewigkeit keine Funktion mehr. Und er wurde geworfen in dem Feuersee, in diesem Pfuhl der Antichrist und der falsche Prophet. Das ist deren ihr Aufenthalt, nicht unseres. In der Offenbarung lesen wir, und es wird keine Nacht mehr sein, keine Finsternis. Finsternis ist der Machtbereich Satans. Also das wird nicht mehr sein, kein Leid wird mehr sein, kein Schmerz mehr wird sein. Also die ganzen Machenschaften des Teufels haben ein Ende. Keine Sünde, keine Gottlosigkeit, es wird alles der Gehenna, dem Feuer, der Flamme übergeben. Vollkommenheit und Vollendung ist angesagt und da ist kein Platz für den Teufel. Und du gehörst zu den Erlösten. Ich habe dich erlöst, dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Gott braucht den Teufel nicht mehr. Deshalb, wir brauchen ihn auch nicht mehr. Und deshalb hat er auch an uns nichts mehr auszusetzen, nichts mehr zu finden. Der Ankläger, der hat sein Werk, seine Arbeit getan, der ist erledigt. Der ist überflüssig für die Ewigkeit. Es wird nichts mehr Böses geben. Keine Sünde darf dort hinein in diesen Palästen aus Elfenbein und den Straßen aus Gold, diesen Perlentoren. Da ist kein Platz für Schmutz, fürs Negative, für Pessimismus. Für all die negativen Dinge, für Krankheit. Ich kann mir nicht vorstellen, Engel an Krücken oder Diener Gottes in Rollstuhl in der Herrlichkeit. Das wird alles vollkommen sein. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, nichts Übles. Der Tod wird nicht mehr da sein. In der Bibel heißt es, das Meer und die Hölle und der Tod gaben die Toten her. Das Spreu wird verbrannt. Die Fesseln werden abfallen. Alles, was dich hier gebunden hat, festgemacht hat, das wird abfallen. Und es ist erstaunlich immer, wenn Gott Erlösung geschaffen hat, ob jetzt die Männer im Feuerofen oder Paulus in Philippi, die Fesseln sind abgefallen. Wenn der Teufel sein Werk verliert und seine Arbeit aufgeben muss, dann fallen die Fesseln, womit er die Menschen bindet, knebelt und knechtet. Das Sichtbare wird vergehen, das werden wir nicht mehr brauchen, denn wir werden das schauen, was wirklich war, das Original. Wir brauchen diese Schattenbilder nicht mehr, wir werden in einer anderen Wirklichkeit leben. Deshalb ist auch für den Teufel kein Platz in der Ewigkeit. Die Materie wird vergehen, die Systeme dieser Welt werden vergehen, der Materialismus, diese Zivilisation, Babel wird fallen, hat keine Verwendung mehr. Gefallen, Offenbarung 18, gefallen, gefallen ist sie, und dann die Heiligen schreien und rufen und jubilieren, Halleluja. Die Erlösung hat stattgefunden, und da ist für die Werke Satans überhaupt kein Platz und keine Verwendung. Satan muss dich ziehen lassen. Es ist genauso, wie die Kinder Israel aus Ägypten ausgezogen sind, und dieses Bild ist für uns so das Muster, die Vorlage, so werden auch wir erlöst, so geht auch unsere Erlösung vonstatten. Mit Plagen, Gerichte werden wir aus Ägypten rausgeführt. Um uns passieren so viele negative Dinge und wir fragen uns manchmal, was muss noch alles passieren, bis ich rauskomme? Gott will nämlich den Pharao vernichten. Das ist Gottes Absicht. Der Pharao, der so stolz ist, so eingebildet ist. Wer ist dieser Gott, der mich gehorchen müsste? Satan wollte Gott nicht gehorchen. Und deshalb muss Gott ihn wohl oder übel vernichten, auch wenn er ihn geschaffen hat als wunderbaren Engel, Lichtengel, Luzifer, Lichtträger, Thronengel. Und er hat sich erhoben. Wer ist, der mich ihm gehorchen müsste? Und das war auch die Frage, warum Gott so böse auf Pharao war. Wer ist dieser Gott, dass ich jetzt sein Volk, also die Israeliten, ziehen lasse? Und du siehst also, der Pharao verfolgt die Israeliten bis ins Rote Meer, bis zur Mitte des Roten Meeres und beinahe hat er sie. Aber Gott tritt dazwischen und morgen heißt es an Moses, morgen wirst du keinen dieser Ägypter mehr sehen. Wenn der neue Tag beginnt, wenn Jesus kommt, wenn Satans Macht gebrochen ist, endgültig, und deshalb muss Jesus nochmals kommen, um den Sieg von Golgatha zu vollenden. Der Sieg ist noch nicht vollendet. Satan liegt noch nicht auf den Knien und sagt, Jesus, du bist Herr. Hat noch nicht aufgegeben, hat noch nicht kapituliert. Aber das kommt. Er muss das Volk Gottes ziehen lassen und die Israeliten erreichen dann auf der anderen Seite das Meer, des Meeres, jubilieren. Miriam bringt und singt das Lied des Moses, preis Gott. Es wird alles vergehen, was du hier siehst. Satan muss die Kinder Gottes ziehen lassen. Der Antichrist, der falsche Prophet, das Negative, der ganze religiöse Bluff, das ganze Heidentum. Wird alles nur Geschichte sein, wenn du dann in der Ewigkeit in der himmlischen Bibliothek irgendwo bist, da unten auf Erden, da gab es vor langer, langer Zeit das und das wirst du nur noch nachlesen können in den Dictionaries. Alles, was nicht von Gott war, das wird verbrennen, wird vergehen, bleibt hier zurück. Da wirst du dort keinen Bedarf, keinen Platz mehr haben, keine Verwendung. Das Negative geht nicht mit ins Reich Gottes hinein, im Himmel oder wo auch das immer ist, Thron Gottes, Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit des Herrn. Nur das Gute wird uns dort begleiten und folgen. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang, Psalm 23. Das ist also die Verheißung. Also das Böse wird dich nicht mehr verfolgen können. Fantastisch. Freu dich, liebe Seele. Das Negative wird komplett vergessen werden. Dein Schmerz und Leid und Kummer und die ganzen Tragödien, das wird hier bleiben, so wie Kompost, wie Abfall. Wird keine Verwendung drüben haben. Pharao musste Israel ziehen lassen, ob er es wollte oder nicht, durch große Plagen. Und ich sage dir, der Teufel muss dich ziehen lassen. Das ist meine Botschaft. Und zwar, er wird gequält. Vor der Zeit, durch dich und mich, durch uns. Du bist zur Plage Satans da, um ihn zu quälen. So wie Moses da war und Pharao quält und sagt, endlich, lass mein Volk ziehen. Wir sind zur Plage Gottes da, wir haben eine Bestimmung. Du denkst, du Halleluja, nein, nein. Halleluja wirst du da erst, wenn du drüben bist, singen. Das Lied des Lammes und das Lied des Moses. Hier wird mit gefochten. Satan schlägt mich mit Fäusten, sagt Paulus. Das ist die Situation. Gott plant die Evakuierung seiner Kinder. Die Entrückung der Gemeinde steht vor der Tür. Das muss kommen, das wird passieren. Der Herr muss die Erlösten heimholen, und zwar alle miteinander, die hier auf dieser Erde gelebt haben. Die Toten werden auferstehen zuerst, und dann wir, die wir leben, wir werden verwandelt werden und dem Herrn in die Luft entgegengerückt werden, und wir werden bei Christus sein, immer da, alle Zeit, es gibt kein Zurück mehr. Gott wird die Kinder Gottes aus dieser Welt mit Gewalt herausführen, mit Macht. Stell dir mal vor, Entrückung. Das ist die größte Umwandlung und Veränderung des menschlichen Wesens überhaupt. Plötzlich löst du dich in Luft auf. Plötzlich bist du nicht mehr da, wenn du das Bild von der Entrückung dir vorstellst. Plötzlich wurde Henoch hinweggenommen und wurde nicht mehr gesehen und nicht mehr gefunden. Man hat ihn gesucht. Aber bevor das passiert, da muss noch einiges vorher passieren. Das System dieser Welt, Deutschtum, Amerikanismus, Sozialismus, Kapitalismus, Materialismus, all diese ganzen Ismen müssen zusammenbrechen. Bevor Satan kapituliert und aufgibt und so weiter, muss das System ruiniert werden. Deshalb sei nicht entsetzt, wenn es in der Welt drunter und drüber geht, eine Plage nach der anderen, eine Pest nach der anderen, eine Katastrophe und Krise nach der anderen. Es muss alles in Chaos ändern. Diese Welt, das Werk Satans, das Reich Satans, muss freiwillig aufhören. Nicht mit Zwang, die sagen, jetzt können wir nicht mehr, jetzt haben wir alles verschossen, jetzt haben wir alles getan, was wir tun konnten, und jetzt geht, verschwindet. Dass sogar die Israeliten rausgeworfen worden, regelrecht, sogar noch Geschenke bekamen von den Ägyptern. So, Gott wird zulassen, dass der Gerechte nicht das Grab bei den Ungerechten findet. Und Gott holt die Gerechten raus aus dieser Welt. Satan ist dabei, die Welt, die Schöpfung Gottes zu vernichten. Und das, die ganze Situation, was du siehst, wirtschaftlich, global, Klima, egal was es ist, Satan wird dafür sorgen und sorgt dafür, dass die Welt vor die Hunde geht, auf Deutsch gesagt. Aber Gott wird es nicht zulassen. Und wir werden noch eine Katastrophe erleben, die größer war als der Urknall. Und dann ein neuer Himmel, eine neue Erde. Satan muss die Kinder Gottes ziehen lassen. Doch bevor das passiert, wird Gott den Satan zermürben. Und die Dämonen schrien, als die Kinder Gottes, die Gemeinde Jesu im Boot saß und auch nach Gardara rüberfuhr, die Dämonen schrien und Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jesus wollte den Besessenen befreien, den niemand befreien konnte. So, der Herr wird die Seinen in Sicherheit bringen, mitten im Sturm, im Auge des Orkans, eine Zufluchtsstätte, eine Arche vorbereitet. Gott hat immer die Seinen durchgebracht. Also wenn du ein Kind Gottes bist, du kannst ruhig schlafen gehen. Einschlafen und du weißt, egal was passiert, morgen wache ich in der Welt Gottes auf. Er hat Lot aus Sodom rausgeführt und Gott wird sorgen, dass die Lots rauskommen. Für dich wurde gebetet, irgendjemand hat dich gebetet, vielleicht die Großmutter. Oder Uropa. Irgendjemand hat an dich gedacht, da ist doch jemand hier in Berlin und der steht noch so auf so wackeligen Füßen oder wo auch du immer sein magst und so weiter. Und du wirst rausgeführt, bevor das große Heulen und Zähneknirschen beginnt, bevor die Menschen schreien, Berge und Hügel fallen über uns und bedeckt uns. Und es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und der, der Gott nicht dient. Es wird ein Unterschied sein. Malachi 3, Vers 18, dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem, der Unrecht tut, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Ihr werdet einen Unterschied sehen. Wir stehen vor dieser großen Scheidung der Geister, wo Satan all die rauslassen muss, wo all die evakuiert werden, die Gott dienen, die Gott lieben, die Gott für das ewige Leben bestimmt hat. Und das hat er alle. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Plan Gottes. Deine Familie soll gerettet werden. Die große Registrierung hat bereits angefangen für die Evakuierung. Da werden die Namen schon eingeschrieben oder die sind schon drin im Buch des Lebens. Die werden nur noch bestätigt. Die Namen werden aufgerufen. In dem Augenblick, wo du zum Heiland kommst, kommst du und deine Sippe zum Herrn Jesus. Denn du und dein Haus. Und du musst nur dem Herrn sagen, also zu meiner Familie gehört noch der und der und der und der und der und der. denn das Gericht kommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das rettende Lamm bist, das die Familie rettet. Ein Lamm für eine Familie hat im Alten Testament ausgereicht. Deshalb ist für mich auch keine große Katastrophe, wenn Gottes Kinder nur eins, meistens wenn ich so Gottes Kinder angucke, in einer Sippe ist nur einer gläubig. In der Sippe ist nur einer gläubig, in der Sippe ist einer gläubig, und dort ist einer, in der Sippe einer gläubig. Das reicht aus. Ein Lamm für die Familie, ein Gläubiger, ein Kind Gottes. Du und dein Haus. Und um Davids Willen, und du siehst, um Davids Willen wurde was davor und was danach. Alle sind in diesem Stammbaum Davids eingeplant. Um Davids Willen. Die Kinder, die kommen, die Urkinder und Urenkel und die Ahnen, die sind alle in diesem Stammbaum eingeschlossen. Egal, was für eine Vergangenheit die hatten, egal, was für eine Geschichte die hatten. Satan muss alle ziehen lassen. Bis auf Adam. Bis auf Adam. Zurück. Also dieser Stammbaum, deshalb stehen in der Bibel die Stammbäume, die stehen nicht zum Vergnügen und nur zur Unterhaltung oder zur Neugier. Nein, die stehen da, um zu beweisen, Gott will den Menschen retten, die er geschaffen hat, sein Ebenbild. Denen er seinen Geist gegeben hat, die will er retten. Keine Klaue bleibt zurück. Ja, nur die Männer gehen. Nein, auch die Frauen, auch die Kinder, auch die Schafe, auch die, naja, Hühner nicht gerade, aber trotzdem. Alles, was mitgehen kann, was laufen kann, der Esel geht auch mit. Und deshalb, es blieb nichts zurück in Ägypten. Also alles, was beweglich war, das wurde rausgeführt durch die Gnade Gottes. Alles, was beweglich ist. Alle, die mit dir zusammenfahren, hat Gott zum Paulus gesagt, und das waren keine Christen, die dort auf dem Schiff Apostelgeschichte 28 waren. Es waren keine Frommen, das war der römische Kapitän oder Schiffsherr, da war sogar ungläubig, der tat nicht einmal, was Paulus sagte. Also, und so weiter. Und dann kommt der Engel des Herrn, steht im Boot. Wenn einer auf dem Schiff ist, der mit Gott Verbindung hat, zu dem kommt ein Engel. Und wenn Gott einen rettet, rettet er alle, die dabei sind. Und der Herr sagt, alle, die mit dir fahren, lieber Paulus, die werden gerettet werden. Nur das Schiff geht vor die Hunde. Nur die Welt, nur das System, nur das Äußere. Aber alle, die mit dir zusammenfahren, die werden gerettet. 276 Seelen. Also wenn du in den Himmel kommst, du kannst sicher sein, dass mit dir zusammen mindestens 276 Menschen in die Herrlichkeit Gottes gehen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber du bist nicht allein. Wenn Gott in der Bibel Menschen rettete, hat nie Einzelne gerettet. Gott hat noch nie einen einzelnen Menschen gerettet. Immer Familien, immer ganze Gruppen, immer ein ganzes Volk. Gott hat immer als Ganzes gerettet und Gott sieht auch dich als Ganzes. Also, dann werdet ihr wieder einen Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Die große Registrierung hat jetzt stattgefunden. Alle, die in das Buch des Lebens eingetragen sind, und du bist von Grundlegung der Welt im Buch des Lebens eingetragen, nicht erst bei deiner Bekehrung. Es geht nur noch um die Bestätigung, dass mein Name dort steht, um dieses ich flehe, sagt der Liederdichter. Jeder Bekehrte ist ein Registrierter. Jeder Gläubige ist ein Registrierter. Jeder Getaufte, der auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft ist, ist bei Gott registriert. Und jeder, der sich am Werk Gottes beteiligt, jeder, der den Zehnten gibt, weil Malachi hier hat mit dem Zehnten was zu tun, der also schon Schätze im Himmel gesammelt hat, wer Gott dient, der setzt jetzt schon dem Teufel massiv zu. Wer jetzt Gott hier dient, wer betet, wer fastet, und gegen den wehrt sich natürlich der Teufel. Und deshalb kein Wunder, dass du so viele Anfechtungen hast. Das Lamm muss aufgegessen werden. Und du bist das Lämmlein. Das Lamm muss komplett aufgegessen werden. Und das ist gut so. Du bist da zur Errettung vieler. Du bist also von Gott gesandt. Und Gott wird dem Satan durch uns zusetzen. Deshalb, wir sind in dieser Welt. Und der Herr benutzt dich so als Schachfigur, um Satan zuzusetzen, ihn schachmatt zu machen, ihn zum Konkurs zu bringen, ihn zum Abdanken zu bewegen, durch dich und mich. Bis er freiwillig sagt, lasst, geht, lasst mein Volk gehen, bitte geht jetzt, jetzt will ich euch nicht mehr sehen. Bis er dich rausschmeißt, und das ist das Beste. Und der Satan ließ Jesus, oder die Dämonen ließen Jesus für eine ganze Zeit in Ruhe. Die wahren Gläubigen werden für Gott die Agenten, die hier Gottes Plan, Gottes Reich bauen, fördern und erweitern, und die bereiten dem Feind, Satan hier in diesem Fall, Höllenqualen. Jeder Gläubige ist eine Plage für den Teufel. Ich will das nochmal von der anderen Seite sehen. Du denkst immer, der Teufel ist ein Plagegeist für dich. Nein, du bist gegen das Böse. Du bist Salz in dieser Welt und du hältst die Welt vor dem Fäulnis auf. Du hast eine ganz wichtige Funktion. Du bist also nicht nur da, um nur angefochten, angegriffen zu werden. Nein, wir greifen an. Und der Teufel schimpft ganz massiv auf die wahren Gläubigen. Auf die Kirchenleute und so Namenschristen schimpft er nicht, aber auf die, die zum Wort Gottes stehen. Fundamentalisten. Das ist also das Wort, Schlagwort, das du überall hörst. Also Fundamentalisten, wir haben ein Fundament, Halleluja. Und Gott sei Dank, dass wir das haben. Und ich bin stolz auf das Fundament, das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Er schimpft auf, Satan schimpft auf Leute, die sind alles Fundamentalisten, die ein Fundament für ihren Glauben haben. Die wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ärgert ihn. Macht ihn wild. Ernste Bibelgläubige, die machen ihm Probleme. Und die sind nicht in den Großkirchen und Freikirchen willkommen oder groß gesehen. Bibelgläubige, die ein Fundament haben, die sollen raus aus der Gebetsstunde. Die sind zu lästig. Du siehst also, der Teufel hasst wahre Christen, wahre Gläubige. Laue Gemeinden, die haben kein Interesse an Gottsucher. Weiter. Gott wird Satan stören durch dich und mich. Immer wieder. Wir plündern die Hölle und bevölkern den Himmel. Das ärgert ihn. Kennst du noch irgendjemand, Lot, der aus Sodom noch raus muss? Bist du mit irgendjemand verwandt, verschwägert? Rahab, kennst du noch irgendjemand, der noch aus Jericho gerettet werden sollte? Du und dein Haus? Die Erde wird erschüttert, geht durch große Krisen, damit die Kinder Gottes gerettet werden, Volk Gottes. Und zum Volk Gottes gehört jung und alt, groß und klein, arm und reich, gebildet und ungebildet, fromm und nicht fromm. Also es ist erstaunlich, wer alles mit Israel ausgezogen ist. Da ist auch sehr viel Pöbelvolk mitgelaufen. Auch sehr viel Pöbelvolk. Natürlich musste Gott in den 40 Jahren an diesen Leuten arbeiten, bis die vollendet wurden und geklärt und sich abgeklärt hat, ob die da rein dürfen oder nicht ins gelobte Land. Gott wird durch dich und mich, und ich sage dir eine große Wahrheit, Gott wird durch dich und mich Satan so blamieren. So blamieren, dass niemand mehr auf ihn hört. So wie der Elia. Er hat gebetet für eine Dürre. Du musst vorstellen, Elia betet für eine Dürre, dass es 3,5 Jahre nicht regnet. Und dieser Ahab, dieser Götzendiener, der wurde ja fuchswild. Macht einen Vertrag mit allen möglichen Nationen, ist bei euch der Elia. Gott hat den Elia durchgebracht am Bach. Und Elia war derjenige, der das Reich Israel damals, den König Ahab, so zugesetzt hat. Wenn es dich nicht mehr gäbe, wer könnte das Böse in dieser Welt noch aufhalten? Deine Gebete halten das Böse auf. Denn du hast eine große Funktion. Du bist Licht in der Finsternis. Und das kleinste Licht ist stärkster als die größte, stärkste Dunkelheit. Du bist ein Salzkörnlein im Programm Gottes. Und deshalb, du darfst nicht dumm werden. Und Gott wird die Weisheit dieser Welt zunichte machen durch törichte, einfache, schlichte Menschen wie du und ich. Und die Menschen werden merken plötzlich, du, guck mal, die haben etwas, was wir nicht haben. Ich habe einen lebendigen Gott. Gott benutzt immer das Törichte, die Raben, die Witwe, das Lämpchen. Weißt du, Gott benutzt das, was gar nichts ist, was gar nicht sein darf. Ich denke nur an die Geschichte, die Verleugnung des Petrus. Ich möchte die Verleugnung des Petrus in einem ganz anderen Licht heute ganz kurz darstellen. Weißt du, der Herr sagte zu Petrus, du wirst mich 3-mal verleugnen. Und du kennst ja diese Geschichte aus der Passionszeit. Und Petrus hat seinen Herrn tatsächlich 3-mal verleugnet. Ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, mit wem du zu tun hast. Aber da ist etwas Interessantes, das ist ein Gockel. Da spielt ein Gockel in der ganzen Geschichte eine große Rolle. Und bevor der Hahn einmal kräht, hast du mich 3-mal verleugnet, Bruder. Du fragst dich manchmal, warum mache ich Fehler? Warum verleugne ich meinen Herrn? Warum rutsche ich aus? Warum falle ich? Warum mache ich so eine Dummheit? Und weißt du, du machst manchmal Dummheiten, du verstehst manchmal nicht, warum du Dummheiten machst. Den Herrn verleugnen. Und wir sehen immer so schlimm, oh, Petrus hat den Herrn verleugnet. Das ist nicht schlimm. Soll ich dir was sagen? Da kam etwas raus. Es war ein Verbrechen, eine Sünde. Zur Zeit der Passion, also zum Passamal, nicht Passion, Passamal, zur Zeit also der großen Feste in Jerusalem Hühner zu halten. Es war eine Sünde, Hühner zu halten. Und es ist in der Bibel gehören Hühner zu den verbotenen Tieren, unreinen Tieren. Und so kein Unreiner darf in Jerusalem sein. Kein unreines Tier. Und jetzt stellt mal vor, der Gockel, wo der war, am Hof des Kaiphas, des hohen Priesters. Und dadurch, dass der Petrus den Herrn verleugnet hat, plötzlich dieses Kikeriki. Guck mal, das darf doch nicht wahr sein. Im Hof des Pilatus, des Kaiphas, im Hof des hohen Priesters, der für die Gerechtigkeit, fürs Recht, fürs Gesetz gerade stehen, für die reine Lehre gerade stehen muss, auf diesem Hof, der hält ja Hühner da hinten im Stall. Du siehst also, deine Fehler werden benutzt, um den hohen Priester zu blamieren, um die Heuchler bloßzustellen. Das klingt merkwürdig, aber was hat uns das, dieser Gockel, was zu tun? Nicht nur, dass er den Herrn verleugnet hat, du machst Fehler und Gott erlaubt Fehler, damit der andere bloßgestellt wird. Wie er reagiert, wie verhält er sich, was macht er? Gerade das Kreuz ist auch so etwas. Der Teufel hat seine ganze Wut, seine ganze Galle ausgeschüttet und ausgebreitet gegen Jesus. Und was kam dabei raus? Die ganze Fratze des Teufels. Der Teufel hat hier seine ganze Bosheit offenbart und da sind die Scheinheiligen alle entlarvt worden. Vorher, der hohe Priester, das hätte eine Warnung sein sollen. Du, ich bin kein Heiliger. Eigentlich bin ich ein Sünder und bedarf der Gnade Gottes. Aber jetzt habt ihr gehört, hat Gott gelästert. Und was macht der gute Mann? Der hält Hühner in heiligen Geweihern, an heiligen Plätzen, wo es eigentlich nichts zu suchen haben. Du kannst Hähnchen essen, kein Problem. Aber die haben nichts im Heiligtum zu suchen. Wurden auch die als Opfertiere benutzt. An Jesus scheiden sich die Geister. Und er benutzt, dass du einen Fehler machst. Und dann, wie reagiert der andere? Um den anderen zu warnen, ihm was zu lehren, wie auch immer. Der Teufel hat sich blamiert auf Golgatha. Und zwar ganz massiv. Der Herr Jesus hat den Teufel bloßgestellt. Ihr könnt mir das Leben nicht nehmen. Es sei denn, ich gebe es freiwillig. So, es geht um die Offenbarung Satans, seine Boshaftigkeit, seine Machenschaften. Und du und ich, wir sind hier auf dieser Welt noch da, um einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen. Der Sohn der Sünde muss noch offenbar werden. Und das Böse muss offenbar werden, und zwar an dir und an mir, wo das Böse uns angreift. Weißt du, der Herr kann den Teufel nicht packen. Kann er, aber er macht es nicht. Es sei denn, er beißt sich bei dir fest. Es sei denn, er fällt dich an. Es sei denn, er tut dir was Böses und dann kann er ihn zur Rechenschaft ziehen. Er ist besiegt, zwar auf der einen Seite, Golgatha, aber ihn packen kannst du nur auf frischer Tat. Und deshalb bist du da, so als Lockvogel. Verstehst du, als Lockvogel? Um damit der Feind zunichte gemacht werden und alle Machenschaften des Feindes zunichte gemacht werden. Da, wo er sich da festhält, wo er sich versteckt, wo er noch existiert, wo er glaubt noch zu existieren. Und deshalb ist der Herr Jesus herumgezogen und hat Leute befreit, die von Dämonen besessen waren. Das war so seine Mission, wo niemand ihn binden konnte, den einen in Gardara. Und der Teufel wurde bloßgestellt durch die Macht Jesu. Denn der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und wir müssen uns nicht fürchten vor dem Negativen, vor dem Bösen. Jesus ist stärker als jeder Geist, jeder Dämon, jeder Gedanke und jede Macht in dieser Welt, jeder Fürst und jeder Herr, jede Herrschaft. Jesus ist stärker als jede Krankheit, jede Seuche. Aber es ist interessant, was dann passierte. Als der Herr dann in Gardara diese Dämonen austrieb, dann fragten doch die Dämonen, können wir in die Schweine da reinfahren? Und für mich ist die Schweinegrippe, die jetzt zur Zeit rumgeht, ja, vielleicht nicht ohne. Lynn Cron hat mir geschrieben, bitte betet für mich, wir dürfen in Mexiko keine Gottesdienste mehr halten. Die Regierung hat alle Gottesdienste verboten. Wir dürfen nur am Fernsehen und Radio predigen. Also alle, sogar Fußballspiele wurden ohne Zuschauer gespielt und wir sollten an sie denken. Aber weißt du, der Teufel möchte jetzt alles dran setzen, die Menschen von Gott fernzuhalten, vom Wort Gottes fernzuhalten, vom Gottesdienst fernzuhalten. Jetzt kommt es, du darfst nicht mehr in den Gottesdienst gehen, du musst vorstellen, und zwar offiziell, weil die über 400 Schweinegrippefälle haben. Aber der Gerechte, der fürchtet sich nicht, der vertraut Gott. Der, der in uns ist, ist stärker als jede Pestilenz, die sich nachts herumschreicht. Psalm 91. Das Reich Satans hat ausgespielt. Du musst dich vor dem Reich Satans dich nicht fürchten. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Ich darf dir eines sagen, die Hölle ist ohne Strafvollzug. Die können dir drohen, pass auf, du kommst in die Hölle. Die gibt es für dich gar nicht mehr. Die existiert nicht mehr. Das Gefängnis in der Unterwelt ist geschlossen. Ist pleite. Niemand kann dich mehr bestrafen. Niemand kann dir was androhen, dich einsperren. Der Teufel hat keine Handhabe mehr gegen dich. Lass mein Volk gehen. Der hat kein Gesetz mehr. Jesus hat den Starken überwunden, dort auf Golgatha, ihm die Macht genommen, ihn öffentlich zur Schau gestellt, die ganzen Fürstentümer und Gewalten. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt seinen Jüngern als der Auferstandene, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und dazu gehört die Unterwelt, das Reich Satans, das Totenreich. Halte dich an Jesus. Und der kann dir wirklich aus jeder Patsche raushelfen, aus jeder Situation. Ein paar gute Worte, Psalm 37. Achte auf den Frommen oder den Gesegneten, schau auf den Redlichen, schau auf den Gesegneten, halt dich an dem Gesegneten und dann hast du eine Zukunft. Halt dich an dem Gesegneten, an Jesus Christus und du hast eine Zukunft. Psalm 37. Deine Rettung kommt von dem Herrn, dem Gerechten. Psalm 37, Vers 39. Er ist der Einzige, der dich rettet. Lauf nicht hinter den Leuten hier immer her und sag, Pastor so und Pastor so und Pastor so. Lauf hinter dem Gesegneten Gottes, das ist Jesus Christus. Halt dich an ihn. Das ist die Basis deines Lebens. Er ist der Retter und folge ihm. Und wenn du ihm folgst, dann wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Keine Klaue bleibt zurück. Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm, er wird es fügen. Wie sieht das aus, er wird es fügen? Er bringt deine Gerechtigkeit ans Licht, er bringt das Gute bei dir ans Licht. Alles, was der Feind vernichten, zerstören wollte bei dir, dir rauben wollte, das bringt der Herr doppelt und dreifach zurück. Die Jahre, die die Heuschrecken dir gefressen haben, und wenn du die Leute genau anguckst, die Ehe kaputt, Arbeitsstelle kaputt, verloren, Gesundheit kaputt, alles kaputt. Und der Herr sagt, ich will die Jahre, die du umsonst und vergeblich gearbeitet hast, will ich dir alle erstatten. Er wird es fügen, er wird dir vorangehen, er wird dir die Bahn machen, so wie für die Kinder Israel mitten durchs Meer. Du musst nur noch eine gute Miene zum bösen Spiel machen und sagen, der Herr schafft's, der Herr macht's, mit der Hilfe Gottes wird's gelingen. Mit meinem Gott spreche ich über die Mauer, wenn es sein muss. Deine Widersacher werden sich noch wundern, wie du in all den Nöten, dieses ganzen Chaos, im ganzen Durcheinander unserer Zeit, und es wird noch viel bunter und viel schlimmer und viel schrecklicher sein, wie du da die Fassung bewahrst. Ruhig, ihr sollt stille sein, ich will für euch streiten, sagt der Herr. Wie du die Lage so im Griff hast, wie du das alles bezahlst und meisterst und in den Griff hast. Die Menschen in deiner Umgebung werden sich wundern, wie macht er das bloß? Warum? Weil Gott mit dir ist. Und ist Gott mit uns? Wer und was kann gegen uns sein? Weißt du hast so viel Widerstand in deiner Umgebung. Wichtig ist, dass du dieses Gottesbewusstsein in deinem Leben hast, dass zwischen dir und Gott nichts dazwischen kommt. Lass nichts rein zwischen dir und Gott. Was anderes ist das undiskutabel, aber zwischen dir und Gott, da sollte alles in Ordnung sein. Weil die werden sich wundern. Während alle anderen auf den Knien rutschen, buckeln und kuscheln und und versuchen da ein bisschen was und da ein bisschen was rauszuholen und da Lakai zu spielen und dort gutes Gesicht zeigen. Du stehst da und sagst, ich vertraue meinem Gott. Ich vertraue meinem Gott. Der Herr hat mich reingeführt und der Herr wird mich auch rausführen. Und keiner wird hier bleiben. Du und dein ganzes Haus. Ich möchte dich ermutigen, an deine Familie zu glauben. Auch wenn die noch so schlimm ist. Auch wenn die noch so hoffnungslos ist. Auch wenn die noch so verdorben ist. Und ich sage dir eines, gerade die Problemkinder, die will Gott besonders gerne haben. Denn die Problemmenschen, die sind die Diener Gottes, die Gott für was ganz Bestimmtes berufen hat. Und alle, die Gott irgendwo gedient haben, waren Problemmenschen. Die durften gar nicht geboren werden schon mal. Moses oder Jesus und so weiter. Und diese Problemkinder sind Gottes Kinder. Mit denen hat Gott einen Plan, eine Vision. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Guck mal, Paulus, was Saul von Tarsus, was das für Christenmörder war. Und das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Warte mal, was Gott noch alles daraus machen kann. Du musst nur fest beten und fest Gott vertrauen und vergeben. Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn Stephanus nicht gesagt hätte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war der Schlüssel für die Bekehrung Saul von Tarsus, als Stephanus sagte, Vater, vergib ihn, denn er hat das Urteil gesprochen. Er hat gesagt, der ist des Todes schuldig. Ich kenne Theologie, ich verstehe das und soweit ich weiß, er hat das Gesetz übertreten, hat Gott gelästert, er ist des Todes schuldig. Aber der Stephanus hat angeguckt, sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Du musst nur strahlen wie ein Engel, das ist alles. Lächeln, fröhlich sein, Gott hingegeben sein. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Gebet verändert die Welt. Vater, vergib ihn. Vergib dem Lümmel. Vergib dem Gauner. Vergib dem Verbrecher. Vergib dem, der dir so viel Leid zugefügt hat. Ja, denn es sind nicht die Menschen, die dir Leid zufügen, sondern der Satan, der dahinter steht. Das ist dieser Drahtzieher. Gott hat das letzte Wort. Und erst in Notzeiten, in Krisen, Katastrophen und ja, Krankheit, was es auch immer ist, da erlebst du, was die Liebe Gottes vermag. Erst in den Krisenzeiten. Und wer weiß, wie der eine und der andere zu Gott kommt. Deine Gebete sind Auslöser einer riesigen Lawine in der unsichtbaren Welt. Begreife, der Herr ist da. Der Herr will dich, aber nicht nur dich. Ich bin zu wenig. Gott will dich und deine ganze Sippe erlösen. Alle, die mit dir reisen. Psalm 37, Vers 3, vertrau auf den Herrn und tu das Gute und bleib wohnen im Land und bewahre die Treue. Vertrau auf den Herrn, tu das Gute, bleib wohnen im Land und bewahre die Treue. Weißt, bleib im heiligen Land wohnen. Ich meine jetzt nicht Israel, sondern bleib auf dem Boden der Verheißung. Bleibe im Wort Gottes. Bleibe in dem, was Gott zugesagt hat. Bleib unbeirrt auf dem Weg Gottes und du wirst sehen, der Herr wird alles wohl machen. Und es wird alles wohl werden. Keiner bleibt zurück. Satan muss alle ziehen lassen. Du musst nur fest glauben, fest anhalten, nicht aufgeben, nicht resignieren. Weißt, der Feind möchte, dass du resignierst. Also da ist Hopfen und Malz verloren. Nein, so fängt es richtig an, wenn Hopfen und Malz verloren ist. Dann kommt die Brauerei Gottes. Dann kommt das Werk Gottes. Wenn da alles verloren ist, wenn mit unserer Macht sind, müssen wir verloren werden. Wir müssen also am Ende sein. Und wenn die Welt am Ende ist, fängt der liebe Gott an. Vertrau ihm. Psalm 25, da betet der Beter, mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht scheitern. Lass meine Feinde nicht triumphieren. Denn niemand, der auf dich hofft, wird zu Schanden. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Mein Gott, ich halte mich fest an dir. Bleib dran. Und wenn du es nicht siehst, du betest vielleicht 40 Jahre wie Georg Müller, dafür zwei seiner Freunde, 40 Jahre gebetet. Oh Gott, weißt du, du hast noch viele Freunde, aber diese zwei Kumpels, für die hat er 40 Jahre gebetet, hat nicht erlebt, dass einer dieser zwei sich bekehrte. Aber kurz nach der Beerdigung und als es rauskam, der Georg Müller betete für diesen Mann 40 Jahre. Bei der Beerdigung bekehrte sich der Erste. Und der andere etwas später. Du darfst nicht aufgeben, ob du siehst oder nicht, denn wir leben nicht in der sichtbaren Welt, sondern wir leben für die unsichtbare Welt. Und dort kommen die Resultate zutage, dort kommen die Ergebnisse, dort kommen die Leute. Dass ich heute Abend hier stehe, ist auch nur Gnade Gottes, kein Verdienst. Mein Ur-Ur-Ur-Opa war so ein Stundist in Ostpreußen, so ein Wanderprediger. Und er und seine Frau waren die einzigen, die an Jesus glaubten. Und hat 9 Kinder gehabt und keiner der 9 Kinder ist gläubig gewesen. Hat nicht erlebt, dass eines seiner Kinder sich zu seinen Lebzeiten bekehrt. Komisch. Aber so wird manchmal der Glaube geprüft. Und ich habe die Bibel gesehen bei meiner Tante, die ich selbst zum Herrn führen durfte vor einigen Jahren. Und da stand drin, ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Und meine Oma hat erzählt, ich durfte meine Oma mit 82 Jahren taufen noch. Schönes Werk. Und meine Oma kam und hat gesagt, guck mal, der Opa kam immer rein. Mutti, hier steht's, du und dein ganzes Haus. Mutti, ihr steht hier. Und sie haben nicht erlebt, dass eines dieser Häuser gerettet, dass eines dieser Kinder gerettet wurden. Aber heute, in der ganzen Sippe vom Opa, da muss ich fragen, wer ist noch nicht gerettet? Und wir sind in Deutschland hier. Wir sind von drüben nach Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Und dann kriegen wir plötzlich so eine Überraschung, einen Brief vom Roten Kreuz, dachten, was steht da drin? Dann schreiben unsere Verwandte aus Sibirien, die sind dort vom Stalin verschleppt worden, schreiben sie, wir suchen euch, wo seid ihr? Wir haben eure Spur verloren. Gibt es irgendwie einen Kontakt zu dieser Familie? Und sagen, wir sind gläubig geworden an Jesus Christus und wir beten für euch, dass ihr gläubig werdet. Wir sind inzwischen auch gläubig geworden und haben uns inzwischen auch bekehrt und waren auch in der Gemeinde und so weiter. Und die ganze Sippe vom Opa ist gerettet. Er hat aber nicht erlebt, dass einer sich bekehrt. Du musst das nicht erleben. Weißt du, wir sind nicht Menschen, die nur auf Erlebnisse ausgehen. Wir werden die größten und die tollsten und die gewaltigsten Erlebnisse machen, wenn wir drüben ankommen. Was? Du bist auch dabei? Du bist auch da? Wie hast du das gemacht? Wir werden verblüfft sein, wen du alles noch finden wirst. Wenn du dort antreffen wirst, du hast vielleicht deine Verwandten nicht einmal gekannt. Und die werden alle drüben sein. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch übers Grab zusammen. Und deshalb schau nicht, was du siehst, sondern schau auf das, was du nicht siehst und was Gott dir verheißen hat. Halte dich an den Verheißungen Gottes. Keiner bleibt zurück. Als meine Mutter starb, habe ich einen Traum gehabt. Und da ist dieser Traum, was mein Leben so inspiriert hat. Wir wohnen in so kleinem Häuschen. Im Bayerischen Wald, also da wohnten wir zeitlang und da bin ich mit meiner Familie und plötzlich kommt meine Mutter wie eine von Leichnam-Prozession und die führt die Oma an der Hand und alle, die ich wusste, die ich kannte, die schon drüben sind und sagt Mutti und dann sagt sie, wir wollen bei euch wohnen. Ich habe gesagt, Mutti, das geht nicht, wir haben nur 3 Zimmer. Dann sagt sie, kein Problem, wir werden schon zusammen finden. Und sie hat all die eine ganzen Schweif hinter sich gehabt. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Also gib dich nicht auf, lass dich auch nicht in fromme Phrasen hinein, fromme Religion hinein. Nein, das darf man nicht, das kann man nicht so sehen. Nein, wir haben Wort Gottes und es wurden immer Familien gerettet. Und du wirst verblüfft sein, Leute, die du nicht einmal gekannt hast, und die sind auch dabei. Und das die meisten, die nachher so im Schweif von meiner Mutter waren, die habe ich noch nie gesehen. Aber die waren so happy, die hielten sich an der Hand. Sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du, okay, aber auch die anderen, gerettet. Und zu einem römischen Haus gehörten etwa 120 Leute. Also ein römisches Haus, so das war ein römisches Haus, das sich betroffen hat vom Kerkermeister. Mein Gott, auf dich vertraue ich, lass mich nicht scheitern, lass meine Feinde nicht triumphieren. Jeder Mensch, der von Gott geschaffen worden ist, ist das Ebenbild Gottes. Und Gott wird nicht zulassen, dass jemand, der seinen Geist hat, der nach dem Image, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass er verloren geht. Und wir Menschen, die Bäume draußen, die Tiere draußen, das ist keine Schöpfung Gottes. Gott hat die Tiere nicht geschaffen. Gott hat die Bäume nicht geschaffen, die Pflanzen nicht geschaffen, die Vögel nicht geschaffen, die Fische nicht geschaffen. Das hat er nicht geschaffen. Zumindest nicht jetzt. Und er sprach ein Wort, es komme. Die Erde bringe hervor. Den Einzigen, den er geschaffen hat, eigenhändig, das ist der Mensch. Er nahm die Stoffe dieser Erde und formte und blies seinen Odem ein. Der Mensch ist das einzige Wesen, das Gott in dieser Schöpfung, lies mal nach Genesis 1 und 2, das er eigenhändig geschaffen hat. Alles andere ist nur durch sein Wort entstanden. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht.
und so weiter. Und Gott schied und so weiter. Da alles andere hat, ist nur eine Ordnung, eine kosmische Ordnung. Aber dich und mich hat er eigenhändig gemacht. Wir sind seine Händewerk. Und glaub doch nicht, dass Gott seine Händewerk zerstören lässt von diesem Lumpen da, von Satan. Der Satan muss alle freigeben, die Gott eigenhändig geschaffen hat. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und er formt jeden extra. Weißt du, du sagst ja, warum? Warum ist der so komisch? Warum ist er nicht gläubig? Du weißt gar nicht, wie gläubig der ist. Wir sind nicht Richter. Er hat Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Und der eine, guck mal, Petrus muss den Herrn verleugnen, damit der Kaiphas, dieser Heuchler, mit seiner Heuchelei ans Licht kommt. Und er war ein Heuchler. Man hat sein Gebeinhaus gefunden vom Kaiphas, da war auch der Name Kaiphas. Und in sein Maul, in seinen Mund, hat man eine Fährmünze gefunden, griechische Fährmünze. Und das ist nur Griechen. Das ist also eigentlich für Juden eine Schande, ein Verbrechen, als hoher Priester eine Fährmünze im Maul zu haben. Und das als Fahrgeld fürs Jenseits. Du siehst, er hat nicht an Gott geglaubt, sondern irgendeine heidnische griechische Vorstellung als Fährgeld. Das fand man und man fand das Gebeinhaus von Kaiphas. Also, Gott benutzt Dinge ans Licht zu bringen. Vers 13 hier im Psalm heißt es, der Gottesfürchtige, er wird wohnen im Glück und seine Kinder werden das Land besitzen. Er wird am Leben erhalten bleiben. Sein Herz wird von der Angst befreit, er wird aus der Bedrängnis herauskommen und seine Sünden werden vergeben werden. In 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade, der euch in der Gemeinschaft mit Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf einem festen Grund stellen. Sein ist die Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Gott kann das. In dieser Trübsalzeit, in dieser Turbulenzenzeit, in dieser bewegten Zeit, dank der Gnade Gottes, du kommst durch. Und du weißt gar nicht, sogar so mancher Selbstmörder, für den du sagst, da ist das verloren, von der Kirche her und so weiter, Selbstmord, was Furchtbares. Selbst der Selbstmörder, du weißt nicht, in der Sekunde, wo er vom Dach runterspringt, bis er unten ankommt. Und da, weißt du, und ich weiß, ich habe jenseitige Erfahrungen gemacht, in den Bruchteilen von Sekunden spielt sich die ganze Ewigkeit ab. In Bruchteilen von Sekunden. Und ich weiß, wovon ich rede. Während ich von hier bis an die Wand mal flog von meinem Motorrad und dort ankam, habe ich Dinge gesehen, die ich die ganze Ewigkeit war vor mir. Und so, in dem Moment, wo der da runterfliegt, bis er unten erreicht, Herr, hilf mir. Und schon hat der Herr ihn an der Hand. Und schon hat er gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Alle müssen raus. Keiner bleibt zurück, keine Klaue, hat Moses gesagt. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber der Herr Jesus starb auch für die Selbstmörder. Auch die Selbstmörder gehören für die Ewigkeit. Woher weiß ich das? Der Herr Jesus hing am Kreuz. Und er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Und dann sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er verschied, dass der römische Hauptmann sagte, das war wirklich Gottes Sohn. Denn nur so einer, der bewusst stirbt, Jesus starb bewusst, gewollt. Er hätte auch das umgehen können. Er hätte auswandern können nach Indien oder sonst wohin. Aber er hatte sich ganz bewusst aufs Golgatha konzentriert. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. So damit jeder erlöst werden kann, der erlöst werden möchte. Großartig, bin begeistert. Jesaja 43, Vers 21, das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkündigen. Ob es jetzt Juden sind, Deutsche sind, was auch immer ist. Weißt du, ohne uns Deutsche, in aller Liebe, wir sind böse Menschen, Nazis, Verbrecher und was weiß ich, wir Deutsche sind böse Menschen. Ohne uns Deutsche gäbe es heute keinen Staat Israel. In aller Liebe, ohne Holocaust, ohne diesem schlimmen Verbrechen. Weißt du, Gott erlaubt manchmal, dass Dinge passieren, damit Gott so seinen Plan erfüllen kann, Geschichte schreiben kann, Geschichte machen kann. Wehe den Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. Aber Gott hat uns die Schuld vergeben. Auch diese Schuld. Jede Sünde wird vergeben. Wenn die Sünde blutrot ist, wird sie schneeweiß werden, heißt es in der Heiligen Schrift. 1. Petrus 2, Vers 7. Das ist die Gemeinde hier, die den Ruhm Gottes verkündigen soll. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, also jetzt Jesus Christus hier, dieser Eckstein geworden, zum Stein, an dem man sich stößt, zum Felsen, durch den man zum Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Du und ich, wir. Ihr, ist das nicht großartig? Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das dessen Eigentum ihr geworden seid, sein Volk, damit ihr die großen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr es, das Erbarmen Gottes. Das, was Gott gewirkt hat. Das ist, was passiert ist. Du bist jetzt erlöst durch Jesus Christus. Vor Golgatha wusste man nicht, wird es eine Erlösung geben, wird es keine Erlösung geben. Schafft es der Sohn Gottes? Jesus wurde ja versucht, ständig, permanent aufzugeben. Aber er hat es geschafft, es ist vollbracht. Also die Erlösung ist vollbracht. Satan ist besiegt. Jetzt musste Satan alle rauslassen aus dem Gefängnis. Alle freigeben. Und Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, ich werde euch alle zu mir ziehen. Ich werde euch alle zu mir ziehen, wenn ich mal erhöht werde. Und er ist jetzt inzwischen erhöht. Ist aufgefahren zum Vater im Himmel in der Herrlichkeit und sitzt zu der Rechten der Majestät Gottes. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater, können aber lieber Vater sagen. Wir brauchen keinen blutigen Opferkult mehr. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir brauchen nichts mehr. Er ist unser hoher Priester. Er ist unser Mittler. Er ist unser Heiland. Er ist unser Erlöser. Und er ist das Opfer, das Gott wohlgefällig war und vor Gott zählt und vor Gott gilt. Und Jesus bringt dich raus. Er ist dieser Führer, der alle rausführt. Komm mit, komm mit. Und er stieg hinab und hat das Gefängnis gefangen genommen in der Unterwelt. Lies Petrusbrief. Und du hast Zugang jetzt zu Gott. Du musst nicht mehr das Grunzen und das Brüllen des Löwen dir anhören. Du musst jetzt nicht mehr, du kannst ignorieren und kannst sagen, Satan, rutsch mir den Puckel runter, ich schaue auf Jesus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er ist auferstanden, er hat dem Tod die Macht genommen. Jesus bringt die Rechnungen Satans durcheinander und die gehen nicht mehr auf. Weißt du, Satan hat versucht ständig zu verhindern, dass Jesus nicht geboren wird. Dass es keine Juden gibt, dass die Juden in Ägypten Sklaven bleiben, dass sie nicht rauskommen, so wie Moses. Satan hat alles dran gesetzt, dass selbst noch in den letzten Zügen, als der Herodes hört, dass der neugeborene König da, versucht alles zu verhindern. Die Israeliten sollen in die babylonische Gefangenschaft sein. Alles soll ja nicht der Messias kommen, soll ja nicht der Heiland kommen, soll ja nicht der Erlöser kommen. Aber er konnte es nicht verhindern. Der Teufel setzt alles dran, um zu verhindern, dass du und dein Haus nicht gerettet werden. Die wollen ja nichts wissen, sagst du. Und dann später, damit aber die Botschaft sich nicht weiter ausbreitet, hat es Märtyrer über Märtyrer gegeben. Aber das ist der Same für die Kirche, das Blut der Märtyrer. Wie viel Verfolgung es gab. Und je mehr Verfolgung es gab, desto massiver wuchs die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes. Ich frage mich manchmal, was ist mit dem Teufel los? Kapiert es nicht? Hat er nicht schon genug Verluste? Aber immer wieder versucht er an die Kinder Gottes und blamiert sich permanent. Und er weiß nicht, das ist sein Ende. Ist wahrscheinlich mit Blindheit geschlagen, dahingegeben, Fürst der Finsternis. Und deshalb versucht er sich noch an irgendeinen Menschen, der noch ein bisschen Licht hat, der ein bisschen Glauben hat, ein bisschen Gott hat, versucht sich krampfhaft festzuhalten. Bei dir und bei mir macht er das. Und sobald der Herr Jesus sieht, da hängt doch einer da hinten. Da geht doch einer mit. Und dann schnappt er sich und befreit uns. Der Herr befreit uns von Dämonen, von unreinen Geistern, von Fürsten und Mächten und Gewalten, die sich unsere bemächtigen können. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Römer 8. Nichts, 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 gar nichts. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Auch wenn er noch so viel versucht und dergleichen, er wird es nicht schaffen. Lukas 22, Vers 31, Satan begehrt euer, das mag sein. Er hat Appetit auf Christenfleisch. Er bittet sogar den Herrn bei Hiob, gib mir diesen Hiob. Und ich sagte, das konnte er im Alten Testament noch machen. dass er um den Hiob bittet, um ihn zu quälen. Aber wir sind jetzt inzwischen im Neuen Testament. Hier hat er nichts mehr zu sagen. Hier wird der Teufel nicht mehr gehört. Wer bist du? Wo kommst du her? Und er wurde in den Abgrund geworfen. Und dort sitzt er jetzt. Der Starke ist gebunden nach der Aussage der Heiligen Schrift. Satan muss dich freigeben, ob er will oder nicht. Er muss dich freigeben von den ganzen Generationsflüchen. Alles, was vorher, alles, was da war, da musst du dich freigeben. Das gilt nicht mehr, denn du bist in Christus jetzt eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Du hast eine neue Identität. Du hast einen neuen Namen. Deshalb war es bei den Christen üblich, bei der Taufe, dass sie den neuen Namen annahmen. Du hast jetzt einen neuen Namen. Du hast die Herrschaften gewechselt mit der Taufe. Du bist jetzt ein anderer Mensch. Du bist gestorben der Sünde. Du bist gestorben den Fürsten, Mächten und Gewalten dieser Welt. Die haben nichts mehr dir zu sagen. Für mich war es so ein Erlebnis als Junge. Ich wollte immer lange Haare haben, aber bei uns in Russland hat man immer Glatze geschnitten. Wenn man in die Schule kam, dann musste man immer mit der Glatze in die Schule kommen. Das war lauter Glatzköpfe. Und ich wollte immer, das war immer die schönste Zeit, von Mai bis September, dass man die Haare wachsen lassen konnte. Und in der Zeit, wo wir dann die Ausreisepapiere hatten, wir sind so im Oktober ausgereist aus der Sowjetunion, und ich muss in die Schule, dann komme ich in die Schule, und ich habe meine Haare nicht geschnitten gehabt. Dann kommt der Lehrerin und sagt, Johannes, dort hieß sie noch Jonas, Johannes, du musst zum Friseur, du musst die Haare schneiden lassen. Und diejenigen, die sich die Haare nicht geschnitten haben, die hat die Lehrerin einfach so ein Kreuzchen reingeschnitten da oben. Da musste wohl oder übel zum Friseur gehen. Und als sie dann zu mir kam und sagte, Sie können mir kein Kreuzchen machen, ich werde die Haare nicht schneiden. Ja, was fällt dir ein? Da gab es eine Diskussion, meine Mutter musste noch kommen, wir reisen aus, wir sind Deutsche und wir sind nicht mehr Sowjetbürger. Mitten in der Sowjetunion. Und die durften mir kein Kreuzchen reinschnipseln da, dass ich zum Friseur gehen muss. Ich durfte meine Haare wachsen lassen. Du siehst also, du bist zwar im Land, aber nicht vom Land. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind schon ausgebürgert. Wir haben schon die Identität des Landes abgegeben und wir haben jetzt eine neue Identität. Wir sind Eigentum des Herrn. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Und wohl uns, wenn unser Namen dort geschrieben stehen, das ist das Allerwichtigste. Und dort bleiben. Satan muss dich freigeben. Er kann sich an dir nicht vergreifen. Und ich sehe noch die Lehrerin, wie sie mit der Schere auf mich zukommt. Und da mir so ein Kreuzchen schneiden möchte. Und so ist der Teufel, der steht vor dir, aber der kann dir nichts antun. Der kann sich nicht an dir vergreifen, der wird sich hüten, einem Ausländer sich zu vergreifen. Und wir sind Ausländer Gottes in dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst, halt dich fest, du bist ein Außerirdischer. Bist du dir dessen bewusst? Du gehörst einem anderen Herrn. Du bist zu einer anderen Familie, in eine andere Familie integriert. Du bist ein adoptierter Gottes. Du trägst den Namen des Herrn. Und deshalb ist es immer, wenn Gott Menschen begegnete, dann hat er den Namen geändert. Bei Sarah ein Haar reingemacht für Herr. Und Gott macht in deinem Namen seinen Namen rein. Du bist sein Eigentum. Und wir brechen diese Generationsflüche. In dem Augenblick, wo wir Kinder Gottes werden, alles passé. Alles vergangen. Dein Vater kann Hurer sein und Gauner sein und Mafiose sein, kann alles sein. Deine Mutter kann eine Hure sein, kann alles sein, spielt keine Rolle. Wir haben eine neue Identität durch Jesus Christus. Du und dein Haus werden geheiligt gleichzeitig. Praktisch durch dich, in der Bibel steht es ja, muss ich mich scheiden lassen von meinem Mann oder meiner Frau. Und Paulus schreibt an die Korinther, ja, wenn sie lassen wollen, das kann bleiben wohnen. Der Mann wird durch die Frau geheiligt. Sie werden ein Leib sein. Ein Fleisch. Du wirst geheiligt. Deine Familie wird durch dich geheiligt. Deine Kinder werden durch dich geheiligt. Deine Verwandtschaft wird durch dich geheiligt. Durch dich hat Gott Zugang zu deiner Familie. Du bist das Einfallstor Gottes für deine Familie. Fass es, wenn du es fassen kannst. Ob die noch leben oder nicht leben, die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Satan muss dich freigeben. Unsere Regierungen müssen dich freigeben. Die Mächte, Fürsten und Gewalten müssen dich freigeben. Niemand darf und kann dein Leben mehr kontrollieren, weil du jetzt unter der Kontrolle Gottes stehst. Und keiner darf dir so ein Kreuzchen schneiden. Keiner darf dir so ein Stigma verpassen. Und bevor das passiert, bevor du so ein Stigma bekommst, so Chip bekommst, eingefleischt oder eingeimpft oder eingescannt und so weiter, irgendwo an deiner Stirn oder an deiner rechten Hand, bevor das passiert, hat der Herr Jesus seine Gemeinde heimgeholt. Bist du nicht mehr da. Und die Bibel sagt, wer dieses Mahlzeichen des Tieres annimmt, das muss man annehmen. Wer das annimmt, für den, der hat es verspielt. Aber da werden so viele Menschen vom Heiligen Geist bewegt werden, nicht anzunehmen. Und zwar mit einem Stigma. Also deshalb verbietet der Teufel, sich zu tätowieren, verbietet der Herr, sich zu tätowieren und irgendwie ein Zeichen an sein Leben zu setzen. Das einzige Zeichen, das über unser Leben sein darf, ist Jesus Christus. Heilig sind die, des Herrn Geräte tragen. Heiligkeit ist das einzige Zeichen, das du tragen darfst und kannst. Der Teufel will deine göttliche Identität dir rauben, zerstören. Weißt du, das macht er ganz raffiniert, versucht dich religiös zu machen. Du sollst deine Gotteskindschaft verlieren. Denen anpassen. Nein, du passt dich weder denen noch jenen an. Du passt dich Gott an. Und du bleibst nicht zurück, keine Klaue. Und weißt du, wir tragen dieses Zeichen, das Blut Jesu Christi an unserem Leben. Und das ist das Erstaunliche. Die Israeliten mussten in Ägypten, im Heidenland, unter den Gottlosen oder Götzenanbetern, die mussten draußen an der Haustür, am Tor, Gartentor, das Blut anstreichen, das Blut des Lammes, sodass jeder sehen wollte, und das musste noch rot sein, dem Teufel zum Trotz. Und jeder musste sehen, hier wohnt ein Israelit. Wer gerettet werden möchte, der soll reingehen. Und da ist Zuflucht. Heute Nacht wird ein Wunder passieren, ein göttliches Wunder. Der Engel des Herrn wird durch das Ägyptenland gehen. Und wo das Blutzeichen nicht ist, der muss die Konsequenzen tragen, seine Erstgeburt. Aber hier, das Blut des Lammes bedeckt. Und alle, die da drin sind, ob sie jetzt Juden sind oder Ägypter sind oder gar nicht sind, ist egal, wer drin ist, der steht unter dem Schutz Gottes. Und im Blut, das Blut ist unser Schutz. Und die sind bewahrt worden. Die sind haben es überlebt, jene Nacht des Gerichts, wo der Würgeengel herumgegangen ist. Alle Nachbarn mussten sehen. Und es ist an der Tür. Ein Zeichen. Das ist so wichtig. Der Schutz muss äußerlich, du brauchst ein Zeichen, dass Gott dich schützt, dass Gott dich bewahrt. Und es ist das Blut Jesu Christi. Ist über deinem Leben das Blut Jesu, das die Liebe Gottes, was dich schützt und trägt. Ich will noch ganz kurz ein paar andere Gedanken schnell hineinfließen lassen. Was wäre für uns ein Zeichen? Ich kann nicht groß zeitlich eingehen, mache ich nächstes Mal. Ich habe ja noch ein paar Gottesdienste vor mir, wo ich hier halten werde. So kann ich zeitlich das nicht machen. Aber ein Zeichen für uns gegen diesen verfluchten Götzen Mammon, und die Welt wird vom Geld regiert. Und ein Zeichen ist, dem Herrn den Zehnten geben. Deshalb Maleachi. Es ist erstaunlich, zwischen dem Alten und Neuen Testament, das Buch Maleachi, es geht ausschließlich um den Zehnten. Der Zehnte ist ein Zeichen, ich nehme von diesem verfluchten Mammon und gebe Gott einen Teil. Und das ist so äußerliches Zeichen, 10%. Das kann jeder berechnen, der Arme wie der Reiche. Und das gebe ich Gott. Und das ist dieses Zeichen. Und das spricht auch Maleachi 3, Vers 18, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der Gott dient und nicht. Es geht alles nur um den Zehnten. Es geht mir nicht ums Geld heute Abend. Es geht mir, dass wir müssen Zeichen setzen der unsichtbaren Welt, den Ägyptern, dem Würgeengel. Und die Christen werden gewürgt mit dem Mammon. Wenn du kein Geld hast, die meisten Familien gehen auseinander wegen Geld. Die meisten Leute sind krank und können nicht richtig gesund werden, weil sie kein Geld haben. Weil sie nichts leisten können. Dieser Würgeengel und ein Zeichen, wie dem Würgeengel das Handwerk gelegt werden wird, ist der Zehnte. Abraham brachte den Melchisedek den Zehnten. Alle Heiligen haben das irgendwo getan. Es ist also nichts Jüdisches, nichts Gesetzliches, nichts Alttestamentliches. Im Gegenteil, sogar der Übergang vom Alten ins Neue Testament, genau dazwischen, ist Maleachi. Genau dazwischen. Die Krise war entsetzt. Also ich muss es euch trotzdem sagen, weil ich ja euer Prediger bin. Und als ich so betete vor ein paar Tagen, habe ich gesagt, oh Gott, wie weit wird es gehen, was wird alles noch so kommen, hat Gott mir ein Bibelwort gegeben aus 1. Mose 45, 6 bis 8, wo Josef zu seinen Brüdern sagt, 2 Jahre ist es schon her, dass der Hunger im Land wütet und noch 5 Jahre stehen bevor. Als ich das hörte, plötzlich habe ich so einen Schubs des Heiligen Geistes gespürt. Noch 5 Jahre stehen bevor, in dem man weder pflügen noch ernten wird. Gott hat mich vor euch hergeschickt, um von euch eine große Rettungstat oder um euch eine große Rettungstat erleben zu lassen. Noch 5 Jahre. Die Finanzwerte werden noch weiter in den Keller gehen. Die Banken, die Verschleine, alles. Weißt du, und das ist das Typische. Die Brüder Josefs haben alles verschleiert. Unser Bruder ist tot. Spielt auch Blut wieder eine Rolle. Blut, wo sie dann im Lamm getaucht haben. Und der sagt, guck mal, Papa, ein wildes Tier hat den Jungen zerrissen. Auch wieder Blut. Aber das Blut rächt sich. Und weißt du, wenn du Zehnten gibst, du gibst den zehnten Teil deines Schweißes, deiner Arbeit, deiner Kraft, deiner Energie, gibst einfach weiter. Das ist, du beteiligst also dein Blut unbewusst zum Bau des Reiches Gottes, was es auch immer heißt. Die Staaten werden in den nächsten 5 Jahren ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Jede Woche wirst du neue, miese Milliarden irgendwo hören, wo es jetzt aufgetaucht ist, wieder was gefunden und so weiter. Die Schulden, die jetzt gemacht werden, da werden Generationen noch unter Umständen daran nagen und Staaten werden pleite gehen. Aber das ist nicht mein Thema heute. Gott wird die Schuld bereinigen. Und Gott bringt Dinge in Ordnung, die nicht in Ordnung sind. Josef und seine Familie, seine Brüder, was sie ihm angetan haben. Die Regierungen stehen kurz vor einem Offenbarungseid. Die Wirtschaftskrise wird also wahrscheinlich 5 Jahre, ist egal, kann es auch nur 50 Jahre dauern, aber ich denke nach dem, was die Bibel mir gesagt hat diese Tage, was der Herr mir durch das Wort Gottes gesagt hat, 5 Jahre. So lang wird es Einbrüche in den Börsen geben, so lange wird es also Regierungen weder ein noch auswissen und nicht von einem Konkurs zum anderen schlittern und so weiter. Die meisten Menschen sind ja ahnungslos. Gott arbeitet, Gott will seine Kinder rausholen. Weißt du, bisher hat man nicht gebetet, ach, wir arbeiten, wir haben gutes Einkommen, wir haben unser Geld, unsere Rente ist sicher, unser Sozialeinkommen ist sicher, alles ist in Sicherheit. Aber plötzlich, wenn es nichts mehr sicher ist, weißt du, was du da machst? Lieber Gott, bitte hilf mir. Bitte rett mich, bitte, bitte, dann wirst du plötzlich anfangen zu bitten und zu empfangen. Und plötzlich wirst du Dinge erleben, die du vorher gar nicht mal geträumt hast. Wie Gott die Fenster des Himmels auftut, wie Gott dann plötzlich wirkt. Weißt du, Not lehrt beten, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde, nicht die Bibelstunde. Not lehrt beten. Und je mehr Not da ist, desto mehr wird gebetet. Und als die Kinder Gottes zum Herrn schrien, hat der Herr einen Messias, einen Erlöser geschickt, einen Moses, einen Befreier. Und wir kommen raus über die Not. Und die Not wird anheben, liest Matthäus 24. Und wenn das alles anhebt, dann heißt es, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wenn das alles passiert, also sagst ja, der Pastor fantasiert, lies Hesekiel 12, Vers 21 bis 28, macht es dir zur Hausaufgabe. Hesekiel 12, und da heißt es, da steht als Überschrift, der Prophet fantasiert und so weiter. Gott, aber da steht es auch drin, dass Gott sich nicht spotten lässt. Und da heißt es unter anderem dann in diesem Abschnitt, die Zeit der Visionen ist nahe. Das, was prophezeit wurde und geweissagt wurde und verkündigt wurde und gepredigt wurde und die Diener Gottes verkündigt haben, immer wieder. Weißt du, manche Leute denken, wenn Gott redet, das und das wird kommen, dass es sofort auf der Stelle kommt. Nach 40 Jahren, nach 100 Jahren. Und wie viel Weissagung für die Endzeit. Und die ganzen Prophezeiungen in der Bibel gehen auf die Endzeit. Warum? Weil in der Endzeit sehr viele Menschen leben. Weil in der Endzeit, ja, Gott die Menschen der Endzeit erlösen will. Und er will sich wieder zuwenden und das letzte Haus soll schöner sein, als das erste Haus gewesen ist. Die Endzeit. Gott arbeitet in der Endzeit. Weil das so viele Menschen, wie es heute leben, haben noch nie auf dem Planeten Erde gelebt. Die Zeit der Vision ist nahe. Und dann redet durch den Propheten, das Gericht steht vor der Tür. Und die Leute sagen, nein, nein, das haben schon unsere Vorfahren gesagt. Also wo ist dann die Ankunft des Herrn Jesus Christus? Paulus schreibt sogar in einer seiner Briefe. Und dann Vers 28, nichts von dem, was ich sage, lässt auf sich warten, sagt der Herr. Es wird geschehen, was ich verkündigt habe. Gott ist dabei, sein Volk zu erlösen, mit der Welt aufzuräumen, die Regierungen zu beseitigen, die Gemeinden und Kirchen aufzuräumen und auch in unserem persönlichen Leben. Uns wieder an dem Punkt zurückzubringen, wo wir sagen, ich weiß, oh Herr, du bist mein Heiland. Nur du kannst mich retten, nur du bringst mich durch. Wenn du nichts mehr zum Kauen hast, kein Dach mehr über dem Kopf und wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, dann wirst du anfangen zu beten. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Du magst Gott vergessen haben, aber er dich nicht. Und er weiß, wo du wohnst und er weiß, wie er dich da rausholen kann. Hab keine Angst, dem Aufrichtigen lässt er gelingen. In Jeremia 33, Vers 8 heißt es, ich reinige euch von aller Schuld, die ihr gegen mich begangen habt und ich vergebe ihnen alle ihre Verfehlungen, mit denen sie gesündigt haben und wo sie sich gegen mich aufgelehnt haben. Ich vergebe. Gott vergibt, Gott reinigt. Dann lese ich weiter, wer die Auserwählten, die Aufrichtigen rausholt, Jesaja 41, Vers 10. Dann sagt er zu seinem Knecht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ja, ich mache dich stark. Schmach und Schande kommt über alle, die sich über dich erhitzen oder aufgeregt haben. Die Männer, das ist der Teufel, die mit dir streiten, die werden zunichte gehen und zugrunde gehen und du wirst sie suchen und nicht mehr finden. Also der Tag wird kommen, wo du den Teufel suchen wirst, wo ist er geblieben? Die Menschen werden den Tod suchen und nicht mehr finden, heißt es in der Offenbarung einmal. Du wirst sie suchen, nicht mehr finden. Und du wirst, ja, sie werden zu nichts und finden ihr Ende, die Männer, die dich bekriegen. Alles, was dir bisher Probleme bereitet hat, die werden alle zunichte gemacht. Halleluja. Das ist doch Evangelium. Die wirst du eines Tages nicht mehr sehen. So wie diese Ägypter, die hinter den Israeliten her waren, du wirst es nicht mehr sehen. Wo sind sie geblieben? Das ist Erlösung. Deine Widersacher werden zunichte gemacht, besiegt, vernichtet, aufgeräumt. Wenn du Gott dienst, für Gott lebst, Gottes Wort befolgst, Gott Recht gibst, hat Satan verloren, jetzt schon. Du musst gar nicht groß warten. Hat jetzt schon, auch über dein Haus. Und wenn du dann so ein Zeichen gesetzt hast. Und manchmal, weißt du, ich denke manchmal, oh Gott, weißt du, ich gebe den Zehnten, was kriege ich dafür? Hast du nicht darüber auch gedacht, ich opfere, ich mache mein Bestes? Du brauchst es vielleicht heute gar nichts. Und ich denke an Abraham. Abraham hat Gott den Zehnten gegeben. Oder Gott, als der Engel kam und besuchte auf dem Weg nach Sodom und Gomorra, bewirtet mit Wasser, Brot und Fleisch und Opfer gebracht, hat keinen Segen bekommen. Das ist ja furchtbar. Du dienst Gott und kriegst keinen Segen. Aber ein paar Jahre später, seine Kinder, Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen, ich weiß nicht wie viel, die gehen durch die Wüste und Gott versorgt sie mit Wasser, Brot und Fleisch. Und das 40 Jahre lang. Du weißt gar nicht, für wen du dich investierst, für wem du dich verausgabst, wenn du Gott dienst, wenn du Schätze im Himmel sammelst. Du weißt gar nicht, was du tust. Du baust das Haus Gottes, bringst Korn in sein Haus, damit Brot die Fülle ist. Wir haben eine große Berufung, die Flüche zu brechen, die über diese Welt liegen. Satan möchte die Welt beherrschen, möchte diese Welt kontrollieren, aber du wirst entrissen mit mächtiger Hand. Und zwar mit dem Stab Gottes, Moses. Und Gott wird dich rausführen auf eine Art und Weise, wie du es nicht gedacht hast. Und einen Weg wirst du gehen, wie du bisher noch nie geträumt hast. Wenn Gott dich rausführt aus Ägypten, führt er so gründlich dich raus, dass nichts zurückbleibt. Und jetzt kommt noch etwas, was mir so wichtig ist. Die Israeliten haben Jahrhunderte umsonst gedient, wurden Sklaven, als Sklaven behandelt, haben nur das Nötigste bekommen, ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Fisch. Und das war alles, wie sie versorgt worden ist. Die haben umsonst gedient. Und der Herr sagt, du sollst mir nicht umsonst dienen. Und dann kommen sie raus, ich kann mir diese alten Ägypter vorstellen, da bepackt mit silbernen und goldenen Gefäßen, der Esel vollgepackt und alles, und derer nicht wenig, und die Ägypter sind noch so blöd und so dumm, und gebe noch, nehmt mit für euren Gott, vielleicht nützt es was, nehmt mit. Und du siehst, nicht umsonst gedient und nicht umsonst gearbeitet. Du denkst, du hast umsonst gearbeitet. Weißt du, warte auf den Zahltag, Gottes Zahltag. Warte auf Gottes Belohnung. Warte auf Gottes Anerkennung. Und dann wirst du so bepackt gehen, dass du nicht einmal tragen kannst. Da brauchst du gleich zwei Eseln. Und die haben silberne und goldene Gefäße gehabt, dass sie später die Stiftshütte bauen konnten und noch nebenbei das goldene Kalb auch noch gießen konnten. Ja, ja. Sowohl als auch. Der Herr öffnet die Fenster des Himmels, seine Schatzkammern, wenn du ihm treu bist. Wenn du ihm dienst, dann wird er seine Herrlichkeit über dein Leben ausschütten. Segen und wird dich begleiten, wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Der Engel wird durch Ägypten gehen und wird gucken, wer hat Gott gedient. Wer hat Blut über seine Tür, über seine Haustür, über seine Gartentür. Überall, wo das Blut des Lammes ist, wird Erlösung geben. Und überall, wo Menschen Gott gehorcht haben, werden Zeichen und Wunder geschehen. Wasser wird sich in Wein verwandeln. Es wird Brot die Fülle sein. Überall, wo Menschen das Wenige, das sie hatten, Gott gegeben haben, die fünf Brötle, Brötchen, Wecken, oder wie nennt ihr das? Brötchen. Die fünf Brötchen, was konnte der Herr Jesus aus diesen fünf Brötchen machen, wenn es in seine Hände gelegt wird? Ich sage dir, was kann Gott aus deinem Leben machen, wenn dein Leben in seinen Händen liegt? Unwahrscheinlich. Jesaja 26, 20. Auf, mein Volk, geh in deine Kammer und verschließ die Tür hinter dir. Verbirg dich für eine kurze Zeit, bis der Zorn vorüber ist, vergangen ist. Denn der Herr verlässt den Ort, wo er ist, um die Erdbewohner von ihrer Schuld, in ihrer Schuld zu bestrafen. Denn die Erde deckt das Blut, das sie trank, wieder auf und bringt die Ermordeten wieder ins Bewusstsein. Die Erde. Wie viele unschuldige Menschen mussten in den letzten zwei Weltkriegen sterben? Millionen. Dieses Blut schreit zum Himmel. Natürlich fürs Vaterland. Vergiss doch den Schmarrn. Für irgendeinen Idioten. Aber dieses Blut schreit zum Himmel. Wie viele Väter, wie viele Söhne. Gottes Gericht kommt über die, die die Erde besudelten. Gott rächt sich für das Blut der Unschuldigen. Die Erde kann das Blut der Unschuldigen nicht mehr halten. Deshalb dieses Gericht. Und deshalb holt der Herr raus, und der Herr weiß, wo die ganzen Männer und Frauen und Ermordeten, Vergasten, er weiß ganz genau, wo diese Leute sind, und er wird sie alle beim Namen rufen, und sie werden alle kommen, kommt her, ihr Menschenkinder. Das wird der Herr tun. Du musst also keine Angst haben, der Herr wird sie sammeln, und der Herr wird für dich streiten. Dich könnte manchmal Wut packen für dies und jenes, was in der Weltgeschichte passiert, in der Politik passiert, so sinnlose Kriege. Auch wenn es noch so raffiniert eingefädelt wurde in der Geschichte der Demokratie, vergiss das alles. Er rächt sich für das Blut der Unschuldigen. Wie viele unschuldige Kinder abgetrieben? Weißt du, die können nichts dafür. Aber der Herr sagt, tastet meine Kinder nicht an. Und Gott streitet für die Seinen. Satan möchte alles vernichten. Wie viele Kinder dürfen nicht geboren werden, durften nicht geboren werden? Aber Gott hat sie gewollt, und er kam, die Werke Satans zu zerstören. Keiner bleibt zurück. Das Blut des Lammes ist, was die Tür aufmacht zu der Herrlichkeit, zum Leben. Wir identifizieren uns mit dem Erstgeborenen, Jesus Christus. Und deshalb müssen bei uns die Erstgeborenen nicht mehr sterben wie in Ägypten, weil wir haben schon den Erstgeborenen von Gott her geopfert. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, so kam das Leben durch einen Menschen, Römer 5. Und das Leben ist durchgedrungen zu allen Menschen, so wie die Sünde, das Verderben, die Hölle, Satan zu allen Menschen durchgedrungen ist, so ist die Gnade Gottes zu allen Menschen durchgedrungen. zu allen Menschen. Im gleichen Maß wie die Sünde Adams, so die Gnade und die Liebe und die Güte Gottes durch Jesus Christus zu allen Menschen. Gott hat einen Zufluchtsort für dich und mich und seine Kinder und seine Menschen geschaffen. Seine Getreuen, Psalm 31, seine Getreuen behüte der Herr. Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr auf den Herrn wartet. Der Herr behüte seine Getreuen. Der Feind verfolgt dich bis zuletzt. Weißt du, der Teufel gibt dir keine Ruhe. Du durftest schon gar nicht geboren werden. Dann bist du schon geboren, bist als Kind missbraucht worden, vielleicht verletzt worden, vielleicht dann abgelehnt worden, dann als Jugendlicher irgendwo ein Außenseiter gewesen. Dann hat der Teufel dich rauschgiftsüchtig versucht zu machen oder krank zu machen oder arbeitslos und den Sinn und Hoffnung zu nehmen von deinem Leben. Der Teufel verfolgt dich bis zuletzt. Dann deine Ehe ist gescheitert, dein ganzes Leben ist gescheitert, da soll es kein Glück haben, dir sollte nichts gelingen, dir sollte das Letzte aus den Händen genommen werden. Der Teufel versucht dich zu ruinieren bis zuletzt. Dann denkst du jetzt, ich möchte noch ruhig in die Rente gehen und dann wirst arbeitslos bis zum Letzten, verstehst, versucht er dich irgendwie krank und schlapp zu machen, irgendwie dich zu erledigen, dich auf die Seite zu bringen zum alten Eisen und Schrott und dein Leben soll wertlos sein. Er verfolgt die Menschen bis zum Schluss und will die Menschen ruinieren. Und selbst bist du noch, und selbst wenn du stirbst und als Leiche, selbst da gibt er noch keine Ruhe. Ich denke nur an das Bild von Moses. Und Satan stritt um den Leichnam Moses. Und dann kommt der Teufel, dass du nicht einmal anständig beerdigt wirst, wie ein Hund verscharrt irgendwo. Selbst dafür sorgt er, dass du gar nicht keine richtige anständige Beerdigung bekommst. Nicht einmal ein Vaterunser, nicht einmal ein Gebet. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft hier heutzutage. Wir haben keine Kultur mehr. Keine Beerdigungskultur mehr, nur noch der Nächste, dann leuchtet nach 20 Minuten schon das Licht auf, das soll es langsam Schluss machen. Weißt du, selbst die Toten werden vom Satan noch verfolgt, die Friedhöfe geschändet. Das ist also der Tote und vergesst natürlich, der Satan stritt sogar um den Leichnam Moses, aber was war? Der Engel Gottes kam. Und der Herr sagte, Schluss, bis hierher und nicht mehr weiter. Und dann müssen sich seine Wellen legen, die Wellen des Starken. Schluss bis hier. Weißt du, Gott wird dem Satan sagen, Schluss, Schluss. Und jetzt kommt Moses zu mir und Gott hat ihn beerdigt, in seinen Schoß, in seinen Arm genommen und ihn begraben, wo niemand mehr beikommen kann. Weißt du, Gott hat dich in seiner Hand und ich kann niemand aus seiner Hand reißen. Ist das nicht großartig? Ist nicht großartig? Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Vater, ich danke dir, dass du uns geborgen hast in Jesus Christus. Und egal, was in dieser Welt kommt, egal, was passiert, egal, wie die Welt zu Ende geht, die geht eines Tages zu Ende, dieses System, meine ich, diese Ordnung, Weltordnung. Aber du wirst dein Reich aufrichten und da wird Güte, Gnade und Barmherzigkeit regieren und Gerechtigkeit. Und du wirst alles Unrecht entfernen aus dem Lande. Herr, und all die Unschuldigen, die kommen zu ihrem Recht. Und du schaffst den Auserwählten ganz besonders Recht. Herr, die das nicht erreicht haben, was sie erreichen wollten, es nicht erreichen konnten, die Tausenden und Abertausenden von jungen Menschen, die keine berufliche Chance haben, die ihre Karriere kaputt gemacht worden ist, die ihr Glück kaputt gemacht wurde, ihre Liebe, Vertrauen, alles zerstört wurde. Herr, du wirst den Auserwählten, denen du was anderes vorbereitet hast, denen wirst du Recht schaffen. Herr, ich danke dir für die große Gerechtigkeit Gottes, die kommen wird über diese Welt und dass Satan jeden Einzelnen von unseren Lieben freigeben muss. Er kann niemand halten. Denn du hast für jeden einzelnen Menschen einen sehr hohen Preis bezahlt. Das Leben deines Sohnes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Halleluja, Vater, ich danke dir für das ewige Leben, das du den Menschen geben möchtest durch Jesus Christus. Halleluja, und du hast sogar bis hinabgestiegen, Herr Jesus, in die Unterwelt und hast den Geistern gepredigt. Ich möchte wissen, Herr Jesus, was du dort gepredigt hast, was für eine Botschaft du gesagt hast. Aber du hast gesagt, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Und das Gleiche sagst du jetzt den Lebenden hier, uns durch deinen Geist, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Herr, und ich danke dir für deine Erquickung heute Abend. Ich danke dir, dass du uns tröstest über Bitten und Verstehen und unsere Traurigkeit wegnimmst. Herr, wir müssen nicht traurig sein, wie die, die keinen Gott haben, die keine Ewigkeit haben, die keinen Glauben haben. Wir haben eine Ewigkeit und wir wissen, unser Erlöser lebt. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, Amen.